Hallihallo! Du hörst den Podcast Lieblingseltern. Wir sind Sarah und Nina, Pädagoginnen und Psychologin und beschäftigen uns beruflich mit den Entwicklungen in der frühen Kindheit. In diesem Podcast besprechen wir Themen rund um die ersten 3 Jahre mit Kind, die junge Eltern und auch Kolleginnen, die uns zuhören, beschäftigen. Wir haben vor, uns in dieser Folge damit zu beschäftigen, was eigentlich passiert, wenn junge Menschen, also dein Kind, in den ersten Lebensjahren Stress haben. Du kennst es sicher, wenn wir kleine Kinder haben, gehören Stress und Chaos im Alltag quasi in jedes Familienleben. Schlaflose Nächte, Krankheiten, Termine jonglieren, selbst in die Rolle als Eltern hineinfinden, das alles bringt die Möglichkeit von Stress und auch von Stressüberlastung für uns und auch fürs Kind mit sich. Was bedeutet das jetzt denn aber eigentlich genau für Babys und Kleinkinder? Uns interessiert das in dieser Folge. Wir wollen darüber sprechen, was Stress in der frühen Kindheit eigentlich ist, welche Auswirkungen es auf die Entwicklung hat. Und wir wollen dir dabei aber auf gar keinen Fall Sorgen machen und schon gar kein schlechtes Gewissen vermitteln, wenn du den Eindruck hast, dein Baby oder Kleinkind könnte zu viel Stress erleben. Es geht uns darum, herauszufinden, wo Stress im Familienalltag für dein Baby und Kleinkind zu beobachten ist und zu zeigen, wie du darauf reagieren kannst, um deinem Kind zu helfen. Also, lehn dich zurück oder genieß den Spaziergang, während du uns zuhörst. Falte die Wäsche oder was immer du gerade tust. Wir wünschen dir wie immer viele neue Erkenntnisse. So, jetzt geht's los. Sarah, sag doch mal, frühkindlicher Stress, wo sehen wir den eigentlich? Wann haben Babys oder Kleinkinder im ganz normalen Familienalltag eigentlich Stress?
Ja, eine ganz wichtige Frage. Ich würde vorher vielleicht tatsächlich noch mal 2 Sätze allgemein zu Stress sagen, weil wir Stress ja in unserer heutigen Gesellschaft immer so negativ sehen, also dass Stress immer krankmachend ist und dass wir Stress vermeiden wollen. Und das hat ja auch ein Stück weit seine Berechtigung. Aber ich finde es immer wichtig, noch mal jetzt ganz am Anfang klarzustellen, Stress bedeutet ja erstmal nur, dass entweder aus uns heraus oder von außen störende Reize da sind, Stressoren da sind, die dazu führen, dass unser Organismus aus dem Gleichgewicht gerät und wir uns da irgendwie der Situation anpassen müssen. Und das ist ja erstmal überhaupt nicht positiv oder negativ, sondern dauerhaft macht er krank natürlich, aber es gibt eben auch den Eustress, den guten Stress, und der hilft uns dazu oder befähigt uns dazu, besonders leistungsfähig zu sein, über einen gewissen Zeitraum und herausfordernde Situationen zu meistern. Und das vielleicht vorneweg, weil ich das ganz wichtig finde, dass ihr das in der Folge für euch immer auch nochmal mitnehmt und wir vielleicht für diese 20, 25, 30 Minuten versuchen können, da einfach so ein bisschen neutraler drauf zu gucken, als das, wie wir Stress sonst immer im Außen hören und wahrnehmen. Und wenn du mich fragst, was bei Babys und Kleinkindern die Momente sind, wo sie Stress erleben, würde ich immer als erstes sagen, gerade bei Babys sind das natürlich die ganzen Situationen, in denen Bedürfnisse nicht wahrgenommen werden oder nicht direkt erfüllt werden. Also sowas wie Hunger. Wenn ich Hunger habe und der Hunger wird nicht gestillt, dann ist das ein wahnsinniger Stressor für Babys und Kleinkinder, mit denen sie umgehen müssen. Genauso, wenn sie Nähe brauchen, ne? Also dieses Sicherheitsgefühl nicht bedient wird, wenn sie nicht gewickelt werden. Also auch das, ne? Es gibt viele Babys und Kleinkinder, die das ganz unangenehm finden, wenn sie eine volle Windel haben und die nicht gewechselt wird. Also so gerade diese Grundbedürfnisse, wenn die nicht erfüllt sind bei Babys, Nähe, Essen, Schlafen, Müdigkeit, ne? Wenn ich sehr müde bin, das kann auch total Stress auslösen, wenn da niemand ist, der mir hilft, dass ich in den Schlaf komme. Und natürlich gerade im höheren Alter, also aus dem Babyalter herausgedacht, sind das natürlich auch Momente, die mich überfordern, die vielleicht ungewohnt sind, wenn mich fremde Leute auf den Arm nehmen oder einfach anfassen.
Genau, da hast du total recht. Also Stress ist, wenn man das so alltagssprachlich, sehen wir das alle negativ, ne? Dann ist das etwas, was sehr negativ besetzt ist. Aber erstmal ist Stress kein Gegner, sondern das ist erstmal nur ganz rein so ein Signal, das uns zeigt, dass gerade irgendwas im Ungleichgewicht ist zwischen dem, was wir brauchen oder wollen und von dem, was gerade zur Verfügung steht. So, also und bei Babys oder Kleinkindern vielleicht sogar erstmal relativ einfach, weil deren Bedürfnisse noch relativ überschaubar sind, vielleicht sogar, ne?
Ja, also du kannst es auf jeden Fall bei Babys auch leichter eingrenzen, was der Stressmoment ist in den meisten Fällen. Und ich finde das auch total wichtig, was du auch gerade gesagt hast, dass Stress, wir brauchen ja auch ein bestimmtes Maß an Stress in unserem Leben, damit wir auch sowas wie Widerstandsfähigkeit entwickeln können für später, ne? Also wenn wir das Stichwort Resilienz nehmen, das ist ja auch so ein Begriff, der mittlerweile ja auch teilweise inflationär benutzt wird, aber der ja erstmal was total Gutes aussagt, wenn wir das so ganz plakativ sagen, ist das der Schutzschirm der Seele, der uns hilft, eben auch schwierige Situationen zu durchleben und da auch gestärkt daraus hervorzugehen. Und damit wir das ausbilden können, braucht es ja auch eben nicht riesige Stressmomente, die krankmachend sind, aber so kleine Stresserlebnisse, die wir bewältigen können und an denen wir wachsen. Also das heißt, wenn wir versuchen, jedes kleine bisschen Stress von unseren Kindern fernzuhalten, ist das eben auch nicht gut. Und ich finde, das ist ein total entlastender Gedanke, dass nicht jede kleine Stresssituation, die unser Baby, unser Kleinkind, auch unsere größeren Kinder durchleben, einen negativen Einfluss auf das weitere Leben haben werden. Sondern das eben ja, auch nochmal so ein bisschen in so Gleichgewicht zu setzen.
Genau, ja. Wir fangen jetzt erst, also das, was wir jetzt machen, ist erstmal ganz, ganz, ganz theoretisch. Wir können dich ja mal ein bisschen darauf gespannt machen, dass wir am Ende auch noch mal praktischer werden wollen. Also
so wie immer, finde, in unseren Folgen.
Ja, genau. Also, genau, Stress ist nicht immer nur negativ, aber wird oft negativ und wenn er negativ ist, wird er auch schnell krankmachend. Und so ist es tatsächlich auch bei jungen Menschen mit unreifen Gehirnen. So, das ist das, was wir aus der Forschung total gut wissen. Und ich kenne oder wir haben uns so in der Vorbereitung mit so verschiedenen Modellen beschäftigt, die das so erklären. Und so richtig toll oder so richtig gut verständlich fanden wir dieses Allostase-Stressmodell.
Ja, so, erzähl das, mal. Brich es doch mal runter.
Das brechen wir runter, genau. Das ist sowas, was wir aus der Neurowissenschaft kennen. Da sind wir nun beide keine Neurowissenschaftlerin. Das heißt, wir haben das uns angelesen, aber wir fanden, dass das ziemlich gut erklärt, was wir meinen. Nämlich nach diesem Modell ist unser System, also wir als Mensch und auch die Babys, in dieser Körper, dieses Körper-Geist-System ist immer bestrebt, so eine Balance zwischen Stress und Entspannung. Homöostase, nennt er das, und Entspannung herzustellen. Ne? Das heißt, die Allostase, also dieser Ausgleich, meint so eine Anpassungsreaktion, um die Balance wiederherzustellen. Also der Körper ist immer in Bemühung, wie so eine Wippe, kannst du dir das vorstellen, ne? Mal zu gucken, dass es nicht zu viel Stress und auch nicht zu viel Entspannung gibt. So, weil wenn es nur Entspannung gäbe, zum Beispiel, und ich mich entwickeln möchte, passiert da auch nicht viel. Das heißt, wenn es keinen Reiz gibt, der mich beschäftigt, der mein System beschäftigt, dann passiert auch keine Entwicklung.
Ja, kein Reiz, keine Reaktion.
So sieht's aus. Also im Alltag pendeln wir so ständig zwischen Aktivierung und Balance hin und her. Und das ist für Babys und Kleinkinder eine ganz, ganz normale Erfahrung. Und die Anpassung, also diese Allostase, kann umso besser geschehen, wenn die Umgebung, und das ist für Babys jetzt ganz, ganz wichtig, relativ vorhersehbar ist. Dann bauen Babys nämlich ein gut funktionierendes Stress-Reizregulationssystem auf und können von dieser Allostase, das heißt dieser Aktivität, flexibel wieder zur Homöostase zurückpendeln. Also, ich hoffe, das war jetzt nicht so kompliziert. heißt eigentlich, dass Stress total gut und Stress auch für Babys total wichtig ist in der, also in dieser Einschränkung, dass Umgebung für eure Kinder vorhersehbar sein muss. Da kommen wir gleich nochmal weiter zu. Und mit der großen Einschränkung, dass natürlich chronischer Stress, und den sieht Forschung in den Bereichen Vernachlässigung, instabiler Bindung und tatsächlich auch Folgen von Armut. So, dass das wird, was eine allostatische Last bedeutet. Das heißt, dann wird Stress chronisch und wirkt sich auch auf Entwicklung der Kinder aus.
Und das könnt ihr euch ja auch, wenn wir jetzt mal ein Stück kurz weggehen von diesem theoretischen Modell, könnt ihr euch das ja auch vorstellen. Also vorhersagbar für ein Kind wäre ja zum Beispiel, ich fange an zu weinen, weil ich Stress habe. Und meine Bezugspersonen, Mama, Papa, können ja auch Oma oder Opa sein, die da sind, kommen verlässlich und trösten mich. Also auch das ist ja eine vorhersagbare und vorhersehbare Umgebung, auf die die Babys einfach dann kennenlernen und auf die sie sich verlassen können, dass das passiert. Das finde ich immer so ganz praktisch. Und das zeigt auch nochmal, finde ich, auch das, was du erklärt hast gerade, wie wichtig eben gerade dieser Aspekt von Koregulation ist, als verlässlicher Bindungspartner da zu sein und die Kinder zu begleiten. Und das heißt ja nicht, dass ihr immer voll stressfrei sein müsst als Eltern. Das schafft ihr ja auch nicht. Das geht ja gar nicht, ne? Weil da ist ja auch noch Alltag drumherum. Aber dass eben genau diese Sachen dann in dem Moment, okay, ich merke, du entwickelst Stress, da ist ein großer Stress bei dir. Vielleicht auch, weil ich dir im Supermarkt nicht erlaubt habe, die Schokolade mitzunehmen. Aber ich bin als Bindungspartner da und ich unterstütze dich durch diesen Stress und diesen Prozess. Und das ist eben das, was es braucht von euch als Eltern, ganz wichtig.
Genau. Und in praktisch sind das auch solche Situationen, das weiß ich von Familien mit im ersten Lebensjahr zum Beispiel, in den also ganz, ganz praktischen Situationen, die Rückbildungskurse, die oft auch ohne Babys stattfinden. Das ist für die meisten Mütter die erste Situation, wo sie regelmäßig einmal die Woche ohne ihr Baby, meist im ersten Vierteljahr, für ein paar Stunden wegfahren. So. Und ich werde das wirklich oft gefragt, das Kind schreit die ganze Zeit mit bei meinem Mann und der kriegt das Kind nicht beruhigt. Soll ich diesen Kurs abbrechen? Das ist so, das muss doch für das Kind auch total Stress sein. So, und ich höre diese Frage ganz, ganz oft. Geht's dir auch so?
Ja, die kommt immer mal wieder.
Genau, genau. Und ich finde, wenn man sich da dieses Allostase-Stressmodell anguckt, ne, dann sehe ich, guck mal, da ist tatsächlich ein Stress für das Kind, nämlich das Bedürfnis, ich brauche jetzt Mama. Ich brauche jetzt die Person, mit der ich mich am leichtesten beruhigen kann. So, aber die ist gerade nicht da. So, das ist ein Stress, definitiv. Aber da ist ja eine andere Person. Und wir haben gerade herausgefunden, dass Koregulation, das heißt, das Anbieten von einer anderen Person, die Regulation, die dieses Kind, weil es noch zu jung und zu unreif ist, nicht machen kann, wenn diese andere Person das anbietet. Das kann man richtig und falsch machen, so, aber anzubieten, guck mal, ich bin jetzt bei dir und ich finde das auch ganz schlimm und ich probiere mein Möglichstes. So, und niemand wird das Kind ohne, wenn das Kind gestillt wird, ohne Muttermilch verlassen. Das heißt, da ist dann in der Regel abgepumpte Milch. Diese Situationen sind für das Kind keine chronischen Stressmomente, wenn Bindung angeboten wird, wenn passende Bindung angeboten wird. So, das finde ich immer wichtig. Und ich glaube, mit diesem Wissen kann man sich auch alle anderen Momente, die wir vielleicht als, hat mein Kind da chronischen, wiederkehrenden Stress, wenn Familien das denken, sich damit erklären. Das heißt, zu gucken, okay, ist da jemand, der dem Kind versucht, da rauszuhelfen?
Und auch eine vertraute Person, ne? Also finde ich, das ist ja auch nochmal wichtig, dass nicht Oma, die irgendwie vorher einmal da war, jetzt die Person ist, die das Kind betreut über 2-3 Stunden alleine, ne? Sondern dass es eben eine Bindungsperson ist, die für das Kind auch schon bekannt ist.
und auch wirklich bekannt ist. Das finde ich nochmal ganz wichtig. Und gerade bei dem Aspekt, das sage ich auch immer in den Kursen, wenn das da Thema ist oder wenn mich das mal in Beratung auch Eltern fragen. Also sehe ich das genauso wie du. Ne, wenn da eine Bindungsperson ist und Bindung wird angeboten und Co-Regulation, dann ist das im ersten Moment einfach auch völlig in Ordnung so. Schwierig wird es tatsächlich, wenn das Kind Hunger hat und keine Flasche genommen wird, weil es ja tatsächlich auch Kinder gibt, die das einfach bis zum Ende verweigern und das einfach nicht gut finden. Und wie viel Stress macht es mir auch? Also kann ich als Mutter sehen, die Wichtigkeit von Rückbildung, und das wissen wir ja nun alle, Rückbildung, eine gute Rückbildung, eine fundierte Rückbildung ist einfach so wichtig, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben. Aber wenn ich merke, dass mich das schon Tage vorher stresst, dass ich, also das höre ich auch von manchen Müttern, ich kann dann schon vorher nicht mehr schlafen und dann bin ich den ganzen Tag aufgeregt, habe eine kurze Zündschnur, dann muss man halt vielleicht doch überlegen, sich einen anderen Kurs zu suchen, wo das Baby mitkommen kann. Aber ich finde auch, was du sagst, wenn da eine gute Bindungsperson an der Seite des Babys ist, ist das erstmal völlig in Ordnung und überhaupt nichts, was euer Kind dauerhaft schädigen wird in seiner Entwicklung, wenn ihr euch diese wichtige Zeit auch für euch nehmt.
Zumal ja auch dann in der Situation, in der das Kind die Mutter vermisst möglicherweise und auch weint und schreit, die Mutter ja gar nicht da ist, sondern der Vater. Das heißt, die Person, die dann wirklich guckt, bin ich gerade eine adäquate Bindungsperson, ist der Vater. Das ist nicht die Mutter, die ist gerade nicht da, sondern der Vater kann gucken, okay, wie geht eigentlich Bindung? Was braucht mein Kind jetzt wirklich von mir? Also es ist schon eine wirklich herausfordernde Situation, die, und das merkt ihr, da geht es uns drum, die für das Kind nicht dauerhaft schädigend ist, solange Bindung angeboten wird. Also wir können gleich noch mal weiter gucken, was wir so für Faktoren oder so für Schutzfaktoren so finden, die wir unseren Kindern anbieten können, um so dem Stress, der immer wieder kommt, so ein bisschen was entgegenzustellen. Und eine sichere, feste Bindung ist das Allerwichtigste. Also das hört ihr von uns jetzt nicht zum ersten Mal.
Ich wollte gerade sagen, das wiederholen wir ja in quasi jeder Folge einmal.
Ich habe hier so in der Vorbereitung so eine von so einem Tierexperiment. Also Tierversuche sind ja grundsätzlich abzulehnen. Wir wollten euch doch ganz gerne mal davon erzählen, weil ich das eigentlich ziemlich klasse finde. Also das hat die Uni Mainz hat getestet. An Mäusen. So, das heißt, die haben den Mäusemüttern zu wenig Nistmaterial zum Bauen ihrer Nester bereitgestellt und haben dann rausgefunden, dass das die Maus total unter Stress gesetzt hat. Deshalb ist die Maus mehr oder weniger während dieses Tests die ganze Zeit damit beschäftigt gewesen, irgendwo was herzukriegen, um ein Nest zu bauen. Und die zeigte deswegen viel weniger konstantes mütterliches Verhalten. Und das hat sich auf die Mäusebabys tatsächlich ausgewirkt. So, das heißt, die hat man dann untersucht, hat sich die Hirne der Babys angeschaut und hat gesehen, dass tatsächlich die Regionen, die so fürs Lernen und für das Gedächtnis zuständig sind im Gehirn, dass die tatsächlich defizitär waren. Das heißt, da konnte man wirklich sehen, okay, da waren diese Mäuse mit diesen Müttern, die zu wenig Nestmaterial hatten, die Mäusebabys waren anders. So, jetzt kann man vielleicht nicht unbedingt von diesen Mäusen so ohne weiteres auf Menschen schließen. Da muss man irgendwie nochmal gucken, ob sich das wirklich so übertragen lässt. Grundsätzlich sind so Hirnstrukturen gar nicht so unterschiedlich zu Mäusen, aber das wäre vielleicht ein bisschen jetzt zu leicht oder zu einfach, das auf Menschen zu übertragen. Aber ich fand das so
passend. Naja, und das können wir uns doch aber auch total, also natürlich nicht eins zu eins in der Übertragung, aber wenn man sich vorstellt, dass man dauerhaft Existenzängste hat, zum Beispiel, dass man dann viel mit Faktoren im Außen beschäftigt ist und viel damit beschäftigt ist, eine Grundversorgung herzustellen für sein Kind, Kinder, sich selber, Partner, Partnerin, wenn da ist. Also dass sozusagen dann viel von der Energie, die sonst vielleicht in
Bindung gehen könnte oder in Koregulation und Begleitung von meinem Kind. Und da rede ich jetzt aber wirklich von ganz stark ausgeprägten Existenzängsten. Dass da einfach viel mehr Energie da reinfließt, sozusagen für Essen, Haar und Wohnung, Dach über dem Kopf und Kleidung zu sorgen, dass da viel mehr Energie reingeht. So, und das finde ich eben schon wichtig, das auch nochmal zu sehen. Und deswegen ist ja tatsächlich, und das wissen wir jetzt nicht nur aus dem Bereich, wenn wir uns die Stressforschung angucken, sondern wir wissen es genauso aus der Resilienzforschung und anderen Bereichen auch, dass eben gerade dieser Aspekt von Armut ein großer Risikofaktor sein kann. Ich sage das explizit kann, weil das einfach ein andauernder Stressfaktor ist. Und da wirklich die Frage ist, wie stressresistent bin ich, wie gut kann ich damit umgehen und wie stark wirkt sich dieser Risikofaktor dann de facto aus. Aber das ist auf jeden Fall, das wissen wir aus Forschung, ein großer, nicht wegzudiskutierender Teil.
Genau. Belastende Lebensumstände, ne? Belastende Lebensumstände wirken sich tatsächlich auf die kindliche Entwicklung aus. Und wir haben da irgendwie drei Bereiche gefunden, auf die es sich auswirken kann. Einmal auf die Entwicklung des Immunsystems tatsächlich. Das heißt, wenn die Situation, in der Kinder aufwachsen, sehr stressend, sehr belastend ist, dann sehen wir das in einem super gestressten Immunsystem. So, da hat sich so eine Disziplin so herausgeschält, die nennt sich Psychoneuroimmunologie. So, die haben sich da so ein bisschen Platz gemacht und haben ziemlich coole Ergebnisse herausgefunden, wie ich finde. Und haben herausgefunden, dass tatsächlich Stress die Fähigkeit unseres Immunsystems schwächen kann. So, Punkt. Kann, nicht muss, aber das ist ein Bereich. So, das heißt, es schwächt das Immunsystem mit Folge von einfach häufigen Infektionserkrankungen, chronischen Entzündungsprozessen, all die Dinge, die wirklich schlimm sind. Wir sehen das in der Entwicklung der Gehirne, dass wir da die Auswirkungen und die oder Langzeitschäden, das hat man leider auch an Tierversuchen tatsächlich rausgefunden, dass sich die Gehirne, habe ich eben schon gesagt, anders entwickeln. Und wir sehen das an Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems. So, das heißt, durch anhaltende Überaktivierung, das heißt, wenn das Kind ständig Stress hat, ständig viel Puls, ständig viel Blutdruck, sehen wir auch da, dass starke Belastungen und chronischer Stress ein höheres Risiko darstellen für Bluthochdruck, Übergewicht. Da gibt es gesicherte Forschungsergebnisse zu, dass das tatsächlich auch den jungen Körper krank macht.
Ja, und ich finde, da ist es doch dann aber auch wieder, um es eben nicht so negativ stehen zu haben, weil ich meine, das sind ja die faktisch wissenschaftlichen Fakten, aber auf der anderen Seite zu sehen, wenn ich mein Kind achtsam und aufmerksam begleite, dann fallen mir diese Dinge auf oder können sie mir leichter auffallen, wenn ich ein dauerhaft angespanntes Kind habe und dann kann ich darauf reagieren und dann kann ich überlegen, was können wir verändern. Also ich finde dass dieser achtsame Blick auf das eigene Kind einfach unglaublich hilfreich ist, Stress oder auch andauernden Stress zu erkennen, bevor er so chronisch wird und dauerhaft wird. Und das finde ich so wertvoll. Es ist eigentlich das wertvollste Tool, was wir als Eltern haben, unsere Kinder achtsam zu betrachten und dann eben in die Verbindung, in die Bindung zu gehen und gegebenenfalls in die Koregulation oder auch zu reflektieren, okay, was können wir vielleicht auch im Außen verändern? Also was liegt in unserer Hand, was vielleicht auch nicht, aber wie kann ich vielleicht auch meine eigene Stressbewältigung nochmal reflektieren als erwachsene Person? Weil das ist ja auch manchmal gar nicht so einfach, wie der eigene Umgang mit Stress ist.
Ja, absolut. Lass es doch mal sammeln, was uns noch so an Schutzfaktoren so einfällt. Also Bindung haben wir nun schon wirklich breit getreten. Ist auch nicht zu breit zu treten. Das heißt, Bindung ist wirklich unglaublich wichtig. Bindung ist die ein ganz, ganz, ganz wichtiger Resilienzfaktor für alles.
Ich finde also, alleine, ich finde ein riesiger Schutzfaktor ist ja auch einfach, dass ich als erwachsene Person eine gute Alltagsgestaltung im Blick habe. Also das heißt, dass wir nicht 6 Termine an einen Tag legen, wo alle gestresst sind und wir eigentlich die ganze Zeit oder die ganze Woche nur von einem zum anderen Termin hetzen und niemand die Möglichkeit hat, zur Ruhe zu kommen. Also ich finde, das ist zum Beispiel auch ein Schutzfaktor, ein achtsamer Umgang mit dem Thema Zeit. Finde ich voll wichtig. Oder auch zum Beispiel so Ankergegenstände. Das ist vielleicht jetzt bei den ganz kleinen Babys noch gar nicht so unbedingt das, was im Blick rückt. Aber gerade wenn wir dann irgendwann im 2. Lebensjahr von außerfamiliärer Betreuung sprechen, ein Kuscheltier oder irgendein kleines Fotoalbum, wenn ich in der Krippe bin, wenn ich bei Oma und Opa bin, wenn ich irgendwo sozusagen nicht mit meinen ersten Bindungspersonen unterwegs bin, einen Ankergegenstand zu haben für das Kind, der einfach auch nochmal Sicherheit gibt. Auch das kann ein totaler Schutzfaktor sein. Und natürlich finde ich auch, eine materielle Sicherheit ist definitiv ein Schutzfaktor, dass sozusagen die Grundbedürfnisse und die Sicherheit erstmal gegeben ist. Absoluter Schutzfaktor, der da auch eine Rolle spielt. Was ergänzt du?
Den Alltag möglichst für das Alter der Kinder überschaubar zu gestalten. Ja. Das heißt, eine Struktur, eine erkennbare Struktur. So, morgens machen wir das, mittags machen wir heute mal das. Vielleicht ist schon vorher zu sagen, guck mal, heute machen wir das. Dann fahren wir dahin, gleich fahren wir einkaufen, dann wollen wir zu Oma oder einfach wirklich für die Kinder vorhersehbar. Das ist ein ganz, ganz... Das wissen wir aus ganz vielen Ergebnissen, dass eine Vorhersehbarkeit ganz, ganz großen Schutz gegen Stress schafft. Also ihr müsst keine super getakteten Alltage hinlegen, wo jeder Tag ist wie der nächste. Das ist nicht, das ist damit nicht gemeint, aber für die Kinder einigermaßen vorhersehbar den Alltag zu strukturieren, hilft in der Regel auch euch. In jeder neuen Situation, wenn neue Kinder dazukommen, ist es immer schön zu wissen, okay, jetzt mache ich das und danach mache ich das. Das hilft uns immer und gibt Sicherheit so. Und grundsätzlich, das, was wir mit Kindern immer versuchen oder jedenfalls immer beraten und empfehlen zu gestalten, ist ein positives Umfeld. Also ein Umfeld, das für die Kinder bestärkend ist, das sie ermutigt, Dinge auszuprobieren, sich mit ihnen freut, wenn sie irgendwas hinbekommen haben und natürlich gewaltfrei.
Ja, und auch, dass Fehler als etwas Wertvolles sieht und Fehler nicht belächelt, nicht negativ kommentiert, sondern dass Fehler einfach ein wichtiger Schritt in Lernprozessen sind.
Ja, und so abgelutscht, wie sich das möglicherweise anhört, aber es ist also aus meiner Sicht auch einer der größten Schutzfaktoren, die wir Eltern bereitstellen, das Kind so zu nehmen, wie es ist und immer zu zeigen, ich finde dich toll, auch wenn das gerade nicht geklappt hat. Dich finde ich super. Da hat was nicht funktioniert. Mist, das versuchen wir nochmal. Du bist super, du bist toll. Das ist ein riesiges Geschenk für alles, was an Stress im Leben auf die Kinder zukommt.
Ja.
Ja, genau. Vergessen haben wir noch tatsächlich, dass Bildung, auch frühkindliche Bildung, ein Resilienzfaktor ist.
Absolut, absolut, ja. Bildung, frühkindliche Bildung, aber auch später. Ich meine, das lesen wir ja auch regelmäßig in Zeitungen oder hören das in den Nachrichten. Bildungsungerechtigkeit, und das geht eben einfach schon ganz früh bei der frühkindlichen Bildung und der Begleitung von den Kindern in den ersten Lebensjahren los und zieht sich einfach dann auch oft durch die Schulzeit. Ja. Bildung, ganz, ganz großer Schutzfaktor, wenn er da ist, oder Risikofaktor, wenn er fehlt.
Genau, und dann haben wir uns überlegt, gehen wir auf das Thema Krippe ein? Trauen wir uns das, weil das ist die erste Bildungseinrichtung, in die unsere Kinder gehen, die unsere Kinder durchlaufen? Und das, ja, da habt ihr sicherlich alle gehört oder erfahrt das sicherlich auch schon alle, dass da ganz, ganz, ganz viel Luft nach oben ist und dass wir auch wissen, dass, wenn wir jetzt in dieser Folge über Stress reden, dass die Krippenbetreuung in den allermeisten Fällen für unsere Kinder Stress bedeutet. So, weil, wenn es so ist, dass die Gruppen zu groß sind, die Betreuerinnen zu wenig, die Betreuerinnen möglicherweise nicht die Bindung zum Kind aufbauen konnten, die ein Kind benötigt, ist es leider Stress für die Kinder, den es von uns Eltern möglichst aufzufangen gilt.
Und da würde ich euch, wenn ihr da einfach auch nochmal, weil vielleicht bei euch gerade der Krippenstart ansteht oder ihr euch grundsätzlich noch mal ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen wollt, haben wir dazu auch noch zwei Podcast-Folgen. Einmal, wo wir wirklich auch noch mal über das Thema Eingewöhnung gesprochen haben, was ist da wichtig. Und dann noch mal eine, wo wir uns einfach mal generell Gedanken gemacht haben zu der aktuellen Diskussion von Kitas und Krippen. Und da könnt ihr euch aber auf jeden Fall noch mal weitere Infos holen in den beiden Folgen. Wir verlinken euch auch nochmal, welche das war.
Genau, also ihr schaut darauf, wenn ihr euch fragt, okay, wie finde ich das denn raus, ob das für mein Kind gut ist oder nicht, sind eigentlich völlig logisch. Guck einfach, ob dein Kind gerne morgens in die Krippe geht und ob es sich von den Erzieherinnen trösten lässt. Und wenn das nicht so ist, sucht das Gespräch.
Ja.
Also die allermeisten Erzieherinnen sind wirklich mit Herz und allem, was sie haben, dabei und ganz, ganz, ganz bemüht, eine gute Situation für dein Kind zu schaffen. Und ich glaube, wenn wir Eltern da so mit umgehen, dass wir das auch so sehen und versuchen, für das eigene Kind die besten Möglichkeiten rauszuarbeiten, dann kann es gut werden und dann können wir auch dem Stress oder einem zu hohen Stressniveau unserer Kinder in der Krippe ein bisschen was gegensetzen.
Auf jeden Fall.
So wichtig, wichtig finde ich, das wirklich zu sehen und drüber zu sprechen und zu schauen, dass die Kinder Unterstützung bekommen. Weil das kann in manchen Situationen oder in manchen Fällen wirklich viel sein, was so auf ein Kind einprasselt. Und wenn Eltern darüber Bescheid wissen, können wir es verändern.
Auf jeden Fall. Das finde ich auch. Und damit sind wir eigentlich schon wieder am Ende für heute, ne?
Damit sind wir am Ende und hoffen, dass ihr ein bisschen euch mal angucken konntet, ja, was Stress so macht, dass ihr vielleicht mal euren eigenen Familienalltag euch anschaut, ob möglicherweise der Stress zu hoch wird oder ob er eigentlich gar nicht so groß ist, sondern auch positive Auswirkungen auf die Entwicklung eures Kindes haben kann. Genau, und vielleicht guckt ihr euch auch, wie wir beide auch, euren eigenen Alltag an. Und schaut, guck mal, wo ist da vielleicht Stress und ist der vielleicht gut? Oder kann ich was tun, damit der für mich ein bisschen leichter auszuhalten wird? Genau. Haben wir ein Zitat, sag mal, liebe Sarah?
Natürlich haben wir ein Zitat. Es gibt uns ja eigentlich gar nicht ohne Zitat. Und das ist diesmal von Susanne Viernickel. Die ist Hochschullehrerin für Pädagogik der frühen Kindheit in Berlin. Also passender geht es ja fast gar nicht für den Abschluss heute. Und das Zitat lautet: Wie gut Kinder sich in ihrer fortschreitenden Entwicklung selbst regulieren können, hängt entscheidend davon ab, wie gut sie in ihren ersten Lebensmonaten und Jahren koreguliert worden sind.
Je jünger ein Kind ist, desto stärker ist es dabei auf die Unterstützung und Koregulation durch eine erwachsene Bezugsperson angewiesen. In diesem Sinne wünschen wir euch ein wunderschönes Wochenende, einen tollen Start in die neue Woche. Atmet einmal tief durch, seid achtsam mit euch und euren Kindern und passt auf euch auf.
Bis zur nächsten Folge.
Tschüss.
Tschüss. Stopp, stopp, stopp. Bevor du ausstellst, haben wir noch eine klitzekleine Bitte an dich. Wir freuen uns über eine Bewertung auf dem Portal, wo du gerade hörst. Ein Podcast lebt davon, dass du interagierst. Wenn wir nur konsumieren, ohne Sternchen oder eine Bewertung abzugeben, hat das Auswirkungen auf die Reichweite. Das bedeutet, jeder Podcast wird mehr angezeigt und vorgeschlagen, wenn du mitteilst, dass er dir gefällt. Also, herzliche Bitte, wenn du uns unterstützen möchtest, hinterlass uns Sternchen ganz oben unter dem Lieblingseltern-Logo.